31028 und ihr habt jederzeit die Möglichkeit, eure Kommentare abzugeben oder was hinzuzufügen zu unseren Berichten. Und ich werde euch jetzt noch einen kleinen Überblick über die Berichte geben. Wir werden beginnen mit einer Kurzmeldung zum Thema Wiedervereinigung. Dann gründet sich in Freiburg vielleicht bald eine neue Partei, die es bundesweit schon gibt, nämlich die Grauen. Dann Professor wird er nun doch werden, der Mursweg. Und zwar, wie unabdingbar wird sich in einem Studiogespräch mit einem Vertreter des AKJ herausstellen. Weitere rechtsradikale Aktivitäten am Wochenende sind Thema eines Beitrages. Und zwar machen DVU und FAP Veranstaltungen am Wochenende und es finden auch da Gegenveranstaltungen statt. Weiteres folgt in unserem Bericht. Weitere rechtsradikale Aktivitäten fanden auch statt im autonomen Jugendzentrum Kirchzarten. Das wurde nämlich überfallen von Skinheads und nun findet der Prozess statt. Wir hatten einen Prozessberichterstatter dort und er wird erzählen, was sich bisher getan hat und welche Verurteilungen stattfanden. Um einen weiteren Prozess geht es dann darauf, und zwar um einen kontinuierlichen, nämlich den Startbahn-West-Prozess. Und zwar hat dort gestern stattgefunden das Plädoyer der Bundesanwaltschaft und ihr werdet hören, was die Bundesanwaltschaft zu sagen hatte. Dann kommen wir eher zu den kommunalen Themen, nämlich das Badische Kammerschauspiel führt ein Theaterstück auf und das wird nicht nur in Freiburg oder wurde nicht nur in Freiburg aufgeführt, sondern in der ganzen Bundesrepublik. Und dabei geht es um ein sehr chemisches Thema, nämlich um einen Chemieunfall. Wie weit darin jetzt noch die Chemieindustrie verstrickt ist, werdet ihr in unserem Beitrag hören. Dann haben wir noch einen aktuellen Bericht zum Gasleitungsunfall mit vielen Fragezeichen, der den halben Ortsteil Weingarten und Haslach erschüttert hat. Falls die Zeit noch langt, werden wir dem langen Themenkatalog noch einen kurzen Absatz hinzufügen, nämlich es gibt eine neue Apfelnorm der EG. Das wären mal fürs Erste die Themen. Wir wollen selbst entscheiden. Am nächsten Wochenende sind die Wahlen zur Volkskammer der DDR. Für viele wird der Ausgang dieser Wahlen eine Vorentscheidung zur Frage der Wiedervereinigung bedeuten. Da wohl die Mehrheit der in die Volkskammer gewählten Parteien für eine Wiedervereinigung sind. Nach den Wahlen wird es allein an den Parteien der beiden Parlamente liegen, ob und wie eine Wiedervereinigung zu einem Vierten Reich stattfinden wird. Das Ergebnis können wir uns ausmalen. Und die Parteien werden wieder behaupten, die Bevölkerung habe sich durch parlamentarische Wahlen für eine Wiedervereinigung ausgesprochen. Eine unmittelbare Willensbildung der Bevölkerung wird durch die Parteien in Ost und West ausgeschlossen und sie werden wieder mit der Behauptung auftreten, dass sich 95% der Bevölkerung einem großdeutschen Reich zustimmen. Dies wird genauso falsch sein, wie die absolute Mehrheit der CDU, CSU und FDP 1982 als eine Zustimmung für die Stationierung der Raketen gewertet werden konnte. Die Friedensdemonstrationen und die Umfragen bewiesen etwas anderes. Die Stimmabgabe für eine Partei bedeutet noch nicht die Zustimmung zu all ihren Programmpunkten. Und die Stimmabgabe für eine Partei bedeutet auch nicht die völlige Abgabe der politischen Macht an die Parteien und ihren willkürlichen Umgang damit. Darum wird es wichtig sein, die Initiative für eine Volksabstimmung über die Frage der Wiedervereinigung zu unterstützen. Kurz vor den Volkskammerwahlen wird der Aufruf und der Vorschlag für eine Volksabstimmung vorgestellt werden, damit er rechtzeitig in die Volkskammer und in den Bundestag eingebracht werden kann. Bisher wird der Appell unter anderem von Ina Deter, Ina Merkel, Jürgen Rehns, Reinhard Schuld, Marion Selig und den drei Tornados unterstützt. Über die weitere Entwicklung dieses Appells Für einen Volksentscheid werden wir in Radio Dreieckland weiter berichten. Informationsabend der Partei Die Grauen. Alle Interessierten sind zudem seit 18 Uhr im Hotel Victoria am Hauptpostamt stattfindenden Informationsabend der Partei Die Grauen eingeladen. Die Grauen sind hervorgegangen aus den Differenzen der Grauen Panther mit den Grünen. Nach einem Streit um Listenplätze und Quotierung sahen sich die Grauen Panther gezwungen, eine eigene bundesweite Partei zu gründen, die den Namen Die Grauen trägt. Nun stellen sich die Grauen auch in Freiburg vor. Anwesend sein werden die Landesvorsitzende Marlies Heck, der Kreisbeauftragte Bernhard Kern, die Stadtbeauftragte Ursula Körner und die Landesbeauftragte Süd der Grauen Panther und Altstadträtin Marga Höfgen. Sie fragte ich heute Mittag nach den Zielen der Partei Die Grauen.
Der Partei Die Grauen, das ist zuerst mal, muss sich eine Partei ja Prioritäten setzen. Und da ist bei uns natürlich der Schwerpunkt die Verbesserung von Lebensbedingungen älterer Menschen und da wiederum die Verwirklichung des internationalen Aktionsplans von Wien, der sagt, die wahre Lösung finden die verschiedenen Probleme der älteren Menschen, wenn Frieden und Sicherheit herrschen, das Wettrüsten aufhört und die für militärische Zwecke verwendete Mittel in anderen Aufgaben für soziale Entwicklung verwendet werden. Das ist also mal eines der wichtigsten Punkte.
Und das heißt aber ganz konkret schon, die Partei Die Grauen ist an die Zielgruppe älteren Menschen gerichtet. Die sollen sich da engagieren und für die Zielgruppe will sich auch die Partei engagieren. Sehe ich das richtig?
Also, wenn jetzt Ihre Frage heißt, die Zielgruppe alte Menschen soll heißen, dass wir uns nur an alte Menschen wenden, dann ist das natürlich falsch. Weil wir gehen ja davon aus, dass jeder mal alt wird und dass Lebensbedingungen für ältere Menschen oder für Menschen im Alter auch Lebensbedingungen die sind, die Sie zum Beispiel erwarten. Und die für uns heute und für die morgen Älteren und übermorgen Älteren verbessert werden sollen. Also wir haben zwar eine Quotierung festgelegt im Programm, so dass 50% ältere Menschen über 45 mit in den Gremien sein sollen im Vorstand, aber und 50% Frauen auch, aber wir wollen nicht die alleinige Zielgruppe ältere Menschen haben.
Und eins haben Sie noch vergessen, 50% graue Panther.
50% graue Panther.
Sollen da auch, ja, das verstehe ich nicht so ganz. Sein, ne? Warum sollen 50% graue Panther?
Ja, das hat einfach, also diese Partei soll ja eigentlich die Parlamentsstrategie, die die grauen Panther jetzt seit Jahren machen, fortführen. Und wir legen deswegen Wert darauf, dass auch unsere Arbeit, die wir bei den Grauen Panthern, beim Seniorenschutzbund, all die 15 Jahre lang geleistet haben, die sollen ja umgesetzt werden. Und das soll eben dadurch gewährleistet sein, dass möglichst viele Graue Panther, oder sagen wir mal 50%, das heißt in den Gremien, Graue Panther sein sollen, damit auch diese Arbeit in dem Sinne weitergeführt wird. Und die Durchsetzung unserer Forderungen, die wir ja schon lange haben, auch da irgendwo gewährleistet sind.
Kann man jetzt dann sagen, dass es so der erste Schritt ist, die Veranstaltung heute Abend zu einer Gründung eines Kreis- oder eines Stadtverbandes hier in der Gegend?
Ja, das kann man so sagen. Das ist der erste Schritt. Wir wollen jetzt erst einmal überhaupt an die Öffentlichkeit gehen hier in Freiburg und die Partei Die Grauen vorstellen und hoffen natürlich auch Menschen zu erreichen, die interessiert sind, die dann zu uns stoßen. Und das soll natürlich der erste Schritt sein zur Gründung eines Kreisverbandes.
Und der soll sich dann als nächster Schritt auch bei Wahlen zur Wahl stellen, zum Beispiel bei den nächsten Gemeinderatswahlen?
Oder ja, auf jeden Fall. Nicht? Wir haben ja vor, auch schon jetzt zur Bundestagswahl zur Bundestagswahl zu engagieren und auch Kandidaten aufzustellen. Und da wird es natürlich Zeit, dass wir uns ein bisschen auch damit an die Öffentlichkeit jetzt wagen. Ne? Und natürlich dann zur nächsten Gemeinderatswahl, das sind ja noch 5 Jahre auch.
Also heute Abend wird die Landesvorsitzende der Grauen Wesen und Ziele der Partei erläutern und dann wird eine Aussprache folgen. Und zwar findet dies statt seit 18 Uhr heute Abend im Hotel Victoria neben dem Hauptpostamt in der Eisenbahnstraße 54.
So, also ich probiere es jetzt nochmal, das Mikro war nicht angeschalten. Also ich wollte sagen, dass wir uns hier schon des Öfteren mit dem Fall Moorswijk beschäftigt haben. Professor Dr. Moorswijk ist ein Juraprof, der hier an die Uni Freiburg gern möchte, auf den freiwerdenden Stuhl von Verfassungsrichter Böckenförde. Der Fall Moorswijk hat jetzt erstmal ein vorläufiges Ende gefunden. Der Wissenschaftsminister Engler der Berufung zugestimmt hat. Im Studio haben wir jetzt Georg Restle, Vertreter des Arbeitskreises kritischer Juristen hier an der Juristenfakultät. Georg, kannst du mal kurz nochmal die Problematik des Verfahrens erläutern?
Man kann auf jeden Fall sagen, dass mit der Berufung durch das Wissenschaftsministerium ein bisher an sich schon sehr skandalöses Berufungsverfahren seinen vorläufigen Höhepunkt gefunden hat. Ende würde ich noch nicht sagen, weil die Berufung von Herrn Moorswijk endgültig dann davon abhängt, ob er diesen Ruf annimmt oder nicht. Das Problem dieses Berufungsverfahrens, darüber wurde ja auch schon hier in Radio Dreieckland berichtet, ist, dass es sich bei Herrn Moorswijk nicht um irgendjemanden handelt, sondern um einen Professor aus Göttingen, der zuletzt in einem Artikel in der rechtsextremen Zeitschrift Kritikon zum Umweltschutz als nationale Aufgabe ganz eindeutig rechtsextreme Positionen vertreten hat. Diese Positionen, man könnte auch sagen, es handelt sich hierbei um eine intellektuelle Aufarbeitung der Ideologie der neuen Rechten, haben uns schon sehr früh, also als das Verfahren noch im Gange war, dazu gebracht, Opposition gegen diesen Kandidaten einzunehmen. So wie das Verfahren bisher aussieht, sind wir mit unserem Ziel, Moorswijk am juristischen Fachbereich der Universität Freiburg zu verhindern, erstmal gescheitert. Wir hoffen aber, dass wir in der weiteren Öffentlichkeitmachung der Ideologie dieses Mannes vielleicht auch noch mehr Sensibilisierung in der Öffentlichkeit erreichen können und damit vielleicht auch erreichen können, dass er den Ruf nach Freiburg nicht annimmt.
Während des ganzen Verfahrens war ja erstmal das Problem der Verabschiedung auf einer Liste, da ja so anfangs nur der einzige Kandidat war?
Richtig. Also es war von vorne bis hinten ein sehr skandalöses Verfahren. Als dieses Berufungsverfahren, das insgesamt schon seit 4 Jahren andauert, Herrn Moorswijk auf eine Einerliste gesetzt hat, was eindeutig rechtswidrig war, nämlich gegen das Universitätsgesetz verstoßen hat und wir das auch öffentlich gemacht haben, hat sich ja damals das Dekanat, die juristische Fakultät, zu einem Rückzieher veranlasst gesehen. Und damals haben wir auch noch Hoffnung gesehen, weil eben in der neuen Berufungsliste, die dann aufgestellt wurde, gleichberechtigt neben Herrn Moorswijk noch ein Professor aus Bochum gestanden hatte. Wir haben damals die Hoffnung damit verbunden, dass sich das Ministerium vielleicht durch die Opposition in Freiburg, die Opposition von Studierenden, von Professoren, von wissenschaftlichen Assistenten beeindruckt zeigt, dass sich das Ministerium auch dadurch beeindruckt zeigt, dass der Senat mit einem denkbar knappen Abstimmungsergebnis nur für Moosfig ausgesprochen hat, nämlich 17 von 33 Vertretern im Senat haben sich für diese Liste so ausgesprochen. Es hat sich aber gezeigt, dass das Ministerium gegen all diese Kritik, die von Universitätsseite kam, hinweggesetzt hat, was unsere Annahme stärkt, dass die Berufung von Herrn Moosfig von vornherein feststand und es sich bei dem ganzen Verfahren um ein abgekartetes Spiel zwischen Universität, juristischer Fakultät und Wissenschaftsministerium gehandelt hat. Dafür sprechen einige Indizien. Ich denke, durch den Ruf an Herrn Moosfig, obwohl eben das Ministerium sich auch hätte anders entscheiden können, ist es deutlich geworden.
Was habt ihr jetzt als Studierende noch weiter vor, um gegen diese Berufung da zu intervenieren?
Es ist natürlich schwierig, weil wir haben bisher schon sehr stark aufmerksam gemacht an der Universität. Es haben sich auch außeruniversitäre Gruppen bereits gegen eine Berufung von Moosfig ausgesprochen, beispielsweise der Arbeitskreis sozialdemokratischer Juristen und Juristinnen, die Humanistische Union, die Linke Liste, die GEW. Es wird sehr schwierig, hier jetzt beim derzeitigen Stand des Verfahrens und vor allem in den Semesterferien jetzt hier tatsächlich zu einer Mobilisation beizutragen. Aber ich denke, angesichts der Tatsache, dass es sich bei einer Berufung von so einem Mann nicht nur um eine Angelegenheit der juristischen Fakultät handelt, auch nicht nur um eine Angelegenheit der Universität handelt, sondern weil diese Berufung eben auch das politische Klima in Freiburg mit beeinflussen wird, dass wir weiter vor allem außerhalb der Universität jetzt noch darauf aufmerksam machen wollen, was bevorsteht, nämlich ein Mann mit diesen Sprüchen, der Ausländer als existenzielle Bedrohung für das deutsche Volk betrachtet, dass wir darüber jetzt auch noch über die Universität hinaus stärker aufmerksam machen wollen und denkbar von einzelnen Aktionen, wobei wir da noch nicht so weit sind, wäre eine ganze Menge. Es wäre möglich, zum Beispiel die ganzen Gruppen, die sich bisher schon gegen Herrn Moosfig ausgesprochen haben, in einem gemeinsamen offenen Brief an Dietrich Moosfig zum Beispiel eindeutig gegen seinen Ruf nach Freiburg nochmal aussprechen. Es wäre aber auch zum Beispiel denkbar, dass einzelne Gruppierungen oder Einzelpersonen aus Freiburg an das juristische Seminar der Georg-August-Universität in Göttingen schreiben und ganz einfach sagen, warum sie an dem Ruf von Dietrich Moosfig nicht interessiert sind. Ich denke, wer Informationen dazu haben will, kann sich an den AKJ beim Urster in der Bertholdstraße 26 in Freiburg wenden. Wir können Informationen über den Fall dann noch weiter rausgeben und dann steht es den einzelnen Leuten anheim, ob sie sich dazu äußern wollen, zum Beispiel nach dem Vorschlag, einen Brief an Herrn Moosfig zum Beispiel persönlich zu schreiben.
Okay, dann danke ich dir.
Warte mal kurz, ich habe eine Frage. Hat nämlich gerade ein Hörer angerufen und zwar wollte er von dir, Georg, wissen, ob du es für realistisch hältst, dass die Studenten an der Uni eine Vorlesung von einem Professor boykottieren können oder überhaupt, ob sie es machen werden.
Das kann ich jetzt noch nicht beeinflussen. Es ist deshalb sehr schwierig, weil uns auch gesagt wurde, dass Herr Moosfig in Göttingen, was seine Vorlesungen angeht, gar nicht so unbeliebt ist. Das heißt, so was die Struktur der Vorlesungen angeht im Verwaltungs- und Staatsrecht, bei vielen Studenten gut ankommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig sein wird, für jemanden wie uns, also eine Vorlesung von Herrn Moosfig, und ich halte den Mann für sehr clever eigentlich und glaube auch nicht, dass der in den ersten Vorlesungen, falls er hierher kommen sollte, gleich auf den Putz haut, davon abzuraten, das zu boykottieren. Ich glaube, man muss dabei berücksichtigen, dass die Stimmung unter den Studierenden an einem juristischen Fachbereich eben sehr stark durch eine sehr konservative Grundhaltung auch geprägt ist. Das heißt, zu einem Boykott aufzurufen, könnte eine Idee sein, müsste man sich überlegen, ob das bei der politischen Ausrichtung der Studenten und Studentinnen am juristischen Fachbereich Erfolg bringen würde, wage ich zumindest zu bezweifeln.
Gleich zwei große Veranstaltungen der rechtsextremen und faschistischen Gruppen finden morgen am Samstag, den 10.3. statt. Einmal in Hückelhofen 40 Kilometer von Aachen entfernt, zum anderen in Passau, dem braunen Städtchen mit Tradition. Gegenaktionen sind zu beiden Veranstaltungen geplant. Zuerst zu Hückelhofen. Dort findet der Bundesparteitag der faschistischen und militanten FAP statt. Dazu eine Stellungnahme.
Ja, also ich bin vom Antifa-Plenum Aachen und hier in der Gegend Hückelhofen-Doveren soll der FAP-Bundesparteitag stattfinden, den wir natürlich versuchen wollen zu verhindern, da wir nicht einsehen, dass die Faschisten hier irgendwo ja, einen Fuß auf den Boden kriegen. Hückelhofen-Doveren haben sie gewählt, teilweise wahrscheinlich wegen der sozialen Situation dort, weil eben die Zeche, die doch sich dort befindet, die Sophia Jakoba, demnächst geschlossen werden soll und aufgrund dieser Tatsache bei den letzten Wahlen die Faschisten oder die faschistischen Gruppierungen FAP, DVU, NPD und Republikaner ziemlich hohe Prozente bekommen haben, zusammen also 14%. Wir wollen also diesen Parteitag verhindern in Hückelhofen-Doveren vor Ort, indem wir die Kneipe, die da ist, versuchen wollen zu blockieren. Was dadurch eigentlich schon unterstützt ist, dass der rot-grüne Stadtrat in Doveren seinen Pächtern, denen die Bürgerhalle, also die Bürgerhalle gehört der Stadt und ist verpachtet und den Pächtern ist auferlegt worden, dass also der FAP-Parteitag da nicht stattfinden soll. Das heißt, es ist im Prinzip verboten worden. Es wird rechtlich natürlich sehr schwierig, weil die FAP die Halle unter eigenem Namen angemietet hatte und nicht unter irgendeiner Tarnbezeichnung oder so. Aber immerhin versucht der rot-grüne Stadtrat, rechtlichen Wege auszuschöpfen.
Ist da auch irgendwie eine konzertierte Aktion von euch, also vom Antifa-Plenum Aachen und von dem Stadtrat jetzt geplant?
Das läuft im Prinzip parallel, wobei der Stadtrat und eine Bürgerinitiative in Hückelhofen selber in Hückelhofen eine Demonstration organisiert haben, die dann zu der Kneipe nach Doveren hingeht. Das sind ungefähr 2,5 Kilometer.
Werdet ihr das dann in Form von einer Blockade machen oder werdet ihr eine Demo machen?
Wir werden in Doveren selber das in Form einer Blockade machen.
Wie wird sich bei euch voraussichtlich die Polizei verhalten?
Das ist sehr schwer abzuschätzen, aber ich nehme an, dass also auf jeden Fall jede Menge Polizei da sein wird, allein auch schon aufgrund der Tatsache, dass die Polizeischule Linnich nur ein paar Kilometer weg ist. Wie das jetzt genau aussehen wird, wird sehr schwer einzuschätzen sein.
Ihr habt also keine Erfahrung mit bisherigen solchen Parteitagen?
Ja, mit Parteitagen selber nicht. Die Erfahrung hier aus dem Aachener Raum, wo öfter schon Aktionen gelaufen sind, mit Kneipenblockaden gegen die FAP und auch gegen die Republikaner, sieht so aus, dass das Vorgehen meistens der Polizei meistens nicht zu hart ist. Also nie, oder sagen wir so, zwar traurig genug, dass sie versucht, dann solche Veranstaltungen zu schützen, aber auch nicht unbedingt uns gegenüber jetzt absolut hart und feindlich eingestellt ist, sondern das teilweise auch nur unwillig tut.
Wie viele Leute erwartet ihr?
Also wir schätzen, dass vor Ort, vor der Kneipe 500, also mindestens sein werden. Wir hoffen natürlich mehr. Je mehr, desto besser.
Okay, also nochmal kurz, wo, was, wie?
Also der Parteitag findet statt in Hückelhofen-Doveren auf der Rathausstraße in der Bürgerhalle und den wollen wir eben durch eine Blockade morgen früh um 9:30 versuchen zu verhindern.
Gut, okay, ich bedanke mich.
Alles klar, okay, bis dann.
Tschüss.
Und nun nach Passau. Seit 1982 findet dort jedes Jahr eine Großkundgebung der DVU statt. Denn in Passau und bezeichnenderweise in der so getauften Nibelungenhalle fühlen sich die wackeren Streiterinnen und Streiter der DVU relativ wohl. Dass ihr Behagen zumindest nicht ganz so vollkommen wird, hoffen die Veranstalterinnen und Veranstalter der Gegenaktionen. Geplant ist eine Mahnwache auf dem sogenannten Exerzierplatz, die, so hoffen die Beteiligten, die ganze Nacht währt. Ein Veranstalter über seine Erwartungen.
Die Situation ist halt so, dass die jetzt mit dem Erstarken der Republikaner ist natürlich die DVU erstmal in den Hintergrund getreten für die meisten Sachen. Das heißt, die Republikaner haben zum Beispiel ihren politischen Aschermittwoch jetzt in Kamp vor 8000 Leuten gemacht und da waren gerade mal 20 Gegendemonstranten da, also nach der Zeitung. Also von uns ist auch niemand hingefahren. Ne? Und jetzt mit diesem ganzen latenten deutschen Nationalismus, der jetzt auch über die Parteien, über diese Wiedervereinigungsgeschichte reinschwappt, ist es halt dann im Augenblick relativ schwierig zu mobilisieren. Also wir haben das jetzt erstmal mit den anderen bayerischen Antifa schon besprochen und es wird halt wahrscheinlich so sein, dass das Leute einfach nur regional kommen, also aus dem niederbayerischen Raum, eventuell noch aus Bayern, aber wir haben sonst die anderen Jahre immer Leute aus, zumindest aus Süddeutschland gehabt, auch in der Freiburg und also bis hoch auf Frankfurt und ich denke einfach, dass dieses Jahr nicht kommen werden, dass halt so eine Neubewertung jetzt diese ganzen Antifa-Bewegung jetzt auch weg von diesen Veranstaltungen halt zu inhaltlichen Arbeiten oder dann wenn Veranstaltungen, dass die Leute halt nur regional dorthin fahren können, weil es einfach bis auf ein paar Sachen, die man halt untereinander abmachen muss, einfach nicht mehr möglich sein wird, dass die Leute durch die ganze Bundesrepublik und weiß ich jetzt, die eher reisen können, um da irgendwelche Nazis oder irgendwelche Großveranstaltungen zu machen.
Ja, in der Vergangenheit gab es ja immer wieder auch ziemlich heftige Zwischenfälle, so zwischen den Antifaschisten und den Veranstaltern da. Wie verhalten sich bei euch die Presse, wie verhalten sich die Polizei, wie verhalten sich der Stadtrat?
Schwierig. Also es gab eigentlich in dem Sinne nur einmal Auseinandersetzung, das war 1987 und die auch ist in einem Prinzip relativ hochgespielt worden. Also man muss immer sagen, es waren immer so bis zu 1000 Gegendemonstranten gewesen. Ne? Wobei der Anteil jetzt der autonomen Antifaschisten halt in den letzten Jahren halt zugenommen hat. Dieses ganze Spektrum VVN und DKP ist es jetzt in den letzten Jahren rausgefallen, weil die jetzt in so einem Auflösungsprozess sind und die sowieso bei uns nicht so präsent sind. Die Stadt selber hat bis 86, also beziehungsweise die Zeitung hier, die Passauer Presse, ist so ein Monopolblatt, die hat bis 86 die Annoncen der DVU noch mit drin gehabt in der Zeitung, hat dann, oder ja, bis 86. Und hat dann ab 87 umgeschwenkt, hat dann so immer so Kommentare gegen die DVU, also so gegen die DVU, aber auch gegen die linken Chaoten geschrieben und das wird sich halt, also dieses Jahr ist bis jetzt noch nichts in der Zeitung gestanden. Sie werden es halt versuchen zu übergehen und so, also das in der Meldung vielleicht bewürdigen, aber mehr auch nicht. Also ist auf jeden Fall nicht so, dass sie da massiv gegen die DVU Stellung nehmen werden. Es gab 87, soweit ich das weiß ich nicht mehr genau, 87 oder 88, gab es ein Manifest der Passauer Parteien, das ist aber im Prinzip nur ein Papiertiger gewesen. Also die haben sich einmal zusammengesetzt, haben drüber geredet und haben halt im Prinzip alle Parteien, Bischof und so weiter, also gegen die braune Gefahr, die der Passau drohe, ein Manifest unterschrieben und das war aber nicht mehr als wert, als das Papier, wo es drauf gestanden ist. Also das nichts dazu gekommen. Ne? Also, dass sie die Demonstration unterstützt hätten, sowieso nicht, aber auch so, dass sie da weiter irgendwas gemacht hätten. Es ging eigentlich nur darum, dass sie gesagt haben, also so, unser schönes Passau wird halt, der Ruf wird halt geschädigt und lauter so Geschichten.
Die Sorge um den Ruf ihres schönen Städtchens beschäftigt nicht nur in Passau die liberalen und mitteorientierten Bürgerköpfe. Antifaschistinnen und Antifaschisten verzetteln sich oft in dem Versuch, mit gerade solchen Leuten zusammenzuarbeiten, ohne allzu viel über deren wirkliche Motivation nachzudenken. Angesichts des Erstarkens der Reps bauten Medien und Parteien flugs ein Feindbild. Motto: Wir sitzen doch alle im selben Boot. Doch Stadträte und Regierungen orientieren sich meist an Fremdenverkehrszahlen und Wählerschichten. Nichtsdestotrotz, beziehungsweise gerade deshalb, können die Aktivistinnen und Aktivisten froh sein, dass sich faschistische Organisationen wie FAP und DVU noch nicht in die Lobbys hochgedient haben. Denn wenn Polizei und Politiker nicht nur aus Sympathie, sondern auch hochoffiziell draufhauen dürfen, sprich wenn die Kriminalisierung antifaschistischer Organisationen wieder zum guten Ton gehört, dann werden Aktionen riskant und,
dringend notwendig.
Heute fand ein weiteres Mal ein Prozess um den Angriff von Skinheads auf das Jugendzentrum in Kirchzarten statt. Wir waren selber nicht anwesend beim Prozess, aber ein Prozessberichter war beim Prozess zugegen. Leider konnten wir das Urteil nicht bekannt geben, da das erst viel zu spät verkündet wurde und bei Abschluss der Sendung noch nicht vorlag. Und jetzt halt der Prozessbericht.
Der Prozess heute gegen Oliver Couch, der als Hauptschläger am 29.07.89 im autonomen Jugendzentrum aufgetreten war, wurde kurz vor Verhandlungsbeginn vom Jugendrichter Sörgel nicht öffentlich gemacht. Das ging, weil der Angeklagte zum Tatzeitpunkt noch keine 21 war. Die 6 oder 7 Zuhörer, die gekommen waren, mussten den Saal verlassen. Drinbleiben durften nur der Prozessberichterstatter der örtlichen Monopolpresse und 2 Frauen, von denen eine Mitarbeiterin oder sowas beim Oberstaatsanwalt Meyer ist. Oberstaatsanwalt Meyer war anscheinend höchstpersönlich Anklagevertreter. Für mich ein Hinweis darauf, dass die Sache von der Justiz sehr wohl politisch gesehen wird, weil Oberstaatsanwalt Meyer viele Verfahren mit politischem Hintergrund bearbeitet. Ich war dann in einer anderen Verhandlung, bei der es um eine Schlägerei am 20.05.89 auf dem Messplatz ging. Ein Punk war zusammengetreten worden, ein Polizist beleidigt und ein festgenommener Skinhead zu befreien versucht worden. Die Täter waren beim Fußballspiel gewesen, wo sie vergeblich nach Prügel gesucht hatten und waren dann frustriert zum Messplatz gezogen, wo sie den Punk entdeckten. Interessant ist, dass die Täter zum Teil die gleichen waren, die auch an den Überfällen auf das AJ in Kirchzarten und auf die Clara 100 beteiligt waren. Zum Beispiel Volker Rinke, genannt Schwäbisch Gmünder, Patrick Kromer, genannt der Neger, Stefan Hergarten und ein paar andere. Der zusammengetretene Punk, der als Zeuge gegen Bauer aussagen sollte, ist nach Ansicht der Staatsanwaltschaft möglicherweise unter Druck gesetzt worden, den Angeklagten nicht wiederzuerkennen. Gegen den wurde dann nach Jugendstrafrecht wegen Beleidigung und versuchter Gefangenenbefreiung eine Auflage von 60 Arbeitsstunden verhängt, 20 pro Woche, die er nicht ableisten muss, wenn er innerhalb 4 Wochen eine Arbeit findet. In dem Fall kann er stattdessen je Arbeitsstunde 10 Mark zahlen.
Gestern hatte die Bundesanwaltschaft im Frankfurter Stadtbahn-West-Prozess ihren großen Auftritt. Auf dem Programm stand das Plädoyer der Bundesanwaltschaft in den 3 abgetrennten Verfahren gegen Andreas Semisch, Ina Ten und Rainer Hübner. Wie bereits berichtet, wurden diese 3 Verfahren letzte Woche von den Verfahren gegen Andreas Eichler und Frank Hoffmann abgetrennt. Andreas Eichler und Frank Hoffmann müssen sich im gemeinsamen Verfahren wegen des Mordes an 2 Polizisten am 2. November 1987 verantworten. All diejenigen, die geglaubt hatten, dass mit der Abtrennung der 3 Verfahren gegen Andreas Semisch, Ina Ten und Rainer Hübner auch die Einstellung der Verfahren wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung nach 129a Strafgesetzbuch verbunden sei, wurden gestern eines Besseren belehrt. Die Staatsanwälte halten auch weiter an einer Anklage wegen 129a Strafgesetzbuch fest. Allerdings spielt das bisherige Hauptbeweismittel für ihre Konstruktion, das linguistische Gutachten des Bundeskriminalamtmenschen, Herrn Dr. Peret, nun keine Rolle mehr. Wie sollte es auch? Hatte sich doch das Gericht letzte Woche den Aussagen des Sprachwissenschaftlers Professor Engels angeschlossen. Dieser hielt das Peres-Gutachten für absolut ungeeignet, um Andreas Semisch die Autorenschaft für die Bekennerschreiben nachzuweisen. Die Bundesanwaltschaft deutete gestern kurz an, dass sie das Gegengutachten des Professor Engels für abwegig und unvollständig hält. Ihre Anklage stützte im Wesentlichen auf frühere Aussagen der Angeklagten, in denen sich diese gegenseitig belastet hatten. Die Bundesanwaltschaft ignoriert dabei völlig, dass diese belastenden Aussagen von den Angeklagten im Verlauf des nunmehr einjährigen Prozesses vollständig widerrufen wurden, weil sie nur unter massivem Zwang seitens der Polizei zustande kamen. Ein eventuell daraus resultierendes Verwertungsverbot für die so erlangten früheren Aussagen wurden von der Bundesanwaltschaft nicht in Erwägung gezogen. Es hatte vielmehr den Anschein, als würde die Bundesanwaltschaft den bisherigen Prozessverlauf nicht wahrgenommen haben. Denn schließlich wurde Andreas Semisch ja vor 2 Wochen mangels hinreichenden Tatverdachtes bezüglich des Paragraphen 129a Strafgesetzbuch nach 2 Jahren aus der Untersuchungshaft freigelassen. Ungeachtet all dieser Widersprüche lässt die Bundesanwaltschaft nichts unversucht, um eine terroristische Vereinigung zu konstruieren. Dabei stützt sie sich hauptsächlich auf diverse Dokumente und Bekennerschreiben, welche sie in einem Bankschließfach gefunden hatten. Die Verteidigung hingegen hält dieses Material für unnützes Zeug. Die Bundesanwaltschaft erklärte, dass sie im Schließfach das Buch Guerilla Diffusa und das Handbuch der Roten Zellen Feuer und Flamme gefunden hätten. In diesen Schriften werde nach ihrer Ansicht ein bestimmtes Selbstverständnis von Gruppen gefordert, das auf Abschottung nach außen handelt. Trotz verschiedener Gruppenbezeichnungen besteht doch ein innerer Zusammenhang all dieser Gruppen. Nach ihrer Ansicht besteht eine klare Verbindung zwischen der Gruppe Eichler und den Roten Zellen. Die Gruppe um Eichler bezeichnen sie jedoch nicht als rote Zellen, sondern als eine sogenannte Resonanzzelle. Eine Resonanzzelle soll dabei eine Gruppe sein, die Zielen einer anderen Gruppe nacheifert, ohne jedoch mit ihr identisch zu sein. Die Gruppe Eichler soll von Juli 1986 bis zur Verhaftung von Andreas Eichler bestanden haben. Für das Bestehen der Gruppe spricht auch, nach der Ansicht der Bundesanwaltschaft, das Testament von Andreas Eichler. Sie nehmen an, dass die 9 dort aufgeführten Personen ein besonderes enges Verhältnis zu Andreas Eichler gehabt hätten. Außer Rainer Hübner, er war im Testament nicht genannt, rechnen sie alle Angeklagten daher zu einer terroristischen Vereinigung. Allen Mitgliedern dieser sogenannten terroristischen Vereinigung oder Resonanzzelle misst die Bundesanwaltschaft dabei verschiedene Rollen zu. Rainer Hübner soll dabei der Kopf der Gruppe gewesen sein. Er solle zusammen mit Andreas Eichler eine Art Anleitung verfasst haben. Ina Ten werfen sie vor, dass sie bei Vorbereitungstreffen und am Absägen eines Strommasten beteiligt gewesen sein soll. Andreas Semisch soll der politische Kopf der Gruppe gewesen sein. Sie, die Bundesanwaltschaft, hält ihn auch weiterhin, trotz der entgegenstehenden Auffassung des Gerichts und der Verteidigung, für den Autor der Bekennerschreiben. Nur 2 Bekennerschreiben ordnen Sie Andreas Eichler zu. Im Gegensatz zu den Aussagen von Andreas Eichler gehen Sie auch davon aus, dass Andreas Semisch die Waffen von Andreas Eichler selbst erhalten hätte. Alles in allem steuert die Bundesanwaltschaft schnurstracks auf ihr Ziel zu, die Anklage wegen Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung. Widersprüche in Beweisführung und des bisherigen Prozessverlaufs werden dabei locker umschifft. Auch beim geforderten Strafmaß war die Bundesanwaltschaft nicht gerade zimperlich. Für Rainer Hübner forderten sie eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung nach 129 Strafgesetzbuch. Er soll weiter an 3 Strommastenaktionen beteiligt gewesen sein. Das gleiche Strafmaß forderten sie auch für Ina Ten, diesmal wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung gemäß 129a Strafgesetzbuch. ihr werden auch Beteiligung an zwei Anschlägen, Hehlerei und Begünstigung von illegalem Waffenbesitz vorgeworfen. Ihrem Teilgeständnis messen Sie keine strafmildernde Wirkung zu. Für Andreas Semisch fordern Sie eine Freiheitsstrafe von 7 Jahren und 6 Monaten wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, insbesondere auch in der Form der Rädelsführerschaft. Weiter werfen Sie ihm vor, Hehlerei, Beteiligung an 3 Brandanschlägen, illegalen Waffenbesitzes. Strafschärfen werfen Sie bei Andreas Semisch auch seine Vorstrafen und dass er während der Bewährung seine politische Haltung nicht aufgegeben hätte. Zudem forderten sie, dass gegen ihn erneut ein Haftbefehl erlassen wird. Dieser war ja erst vor 2 Wochen vom Strafsenat aufgehoben worden. Es wird deutlich, dass die Bundesanwaltschaft in diesem Prozess unbedingt noch eine Verurteilung wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung erzielen will. Doch es ist fraglich, ob das Gericht der Argumentation der Verteidigung folgt. Wurden doch bei den im April bereits abgeurteilten Verfahren der Strafvorwurf der Mitgliedschaften einer terroristischen Vereinigung fallen gelassen. Diese 5 Angeklagten bekamen damals Strafen auf Bewährung. Ihnen wurde lediglich das Absägen von Strommasten vorgeworfen. Nicht zuletzt auch wegen der scharfen Kritik seitens des Gerichts am Gutachten des Herrn Bundeskriminaloberrats, Herrn Perret, könnte ein erneuter Freispruch von dem Vorwurf des 129a für die Bundesanwaltschaft peinlich werden. Hat sie doch in diesem Verfahren bereits zahlreiche Niederlagen einstecken müssen. Über den erneuten Haftbefehl für Andreas Semisch entscheidet das Gericht nächsten Donnerstag. Ebenfalls nächsten Donnerstag halten die 6 Verteidiger ihre Plädoyers. Im abgetrennten Verfahren gegen Andreas Eichler wird dieser nächste Woche am Dienstag selbst als Zeuge geladen. Am Donnerstag, den 22. März, steht wahrscheinlich die Urteilsverkündung im Prozess gegen Andreas Semisch, Ina Ten und Rainer Hübner auf dem Programm. Die Prozessgruppe fordert alle Menschen auf, doch an den letzten beiden Prozesstagen, am 15. März und am 22. März, zahlreich zum Prozess zu erscheinen. Die Prozesse beginnen jeweils vor dem Oberlandgericht Frankfurt um 9.30 Uhr. Ein Theater schlägt Wellen. Aber es ist nicht irgendein Theater, es ist auch kein großes, kein skandalumwittertes Theater. Nein, dieses Theater ist mitten unter uns, hier im badischen Ländle. Für all diejenigen, die es jetzt noch nicht erraten haben, lüfte ich jetzt mal das Geheimnis. Wellen schlagen die badischen Kammerschauspiele in Emdingen. Wie aber kommt es, dass ein so kleines Theater so viel Aufmerksamkeit erregt? Am Thema allein kann es nicht liegen. Das Stück mit dem Titel Auftritt Bläule handelt von einer Betriebsstörung in einem Chemiewerk. Tja, und Betriebsstörungen gibt es hier im Dreieckland ja auch schon fast täglich. Sandow, Ziba-Geigy, Hoffmann-La-Roche in Basel sowie Rogia in Freiburg sorgen dafür, dass Chemieunfälle schon zum Alltag eines jeden Dreiecklandbewohners und Dreiecklandbewohnerin werden. Aber es ist ja auch nicht das Thema, das Grüne, Gewerkschaften und andere so auf die Palme bringt. Es liegt am Wie, das heißt an der Art der Darstellung und Aufarbeitung eines so brisanten Themas. Denn dem Theater wird vorgeworfen, dass das Stück die Umweltgefährdung durch Chemieproduktion verharmlose und dass bei einem Unfall die Chemieindustrie schon fast ungeschoren davonkäme. Denn im Stück hatte die Katastrophe, anders als bei Sandow 1986, ja auch kein Fischsterben zur Folge. Anders als Sandow hatte die Chemie AG, so heißt die Firma im Theaterstück, kein Rückhaltebecken zu wenig, sondern eher eins zu viel. Nur genehmigt war es eben nicht, dieses Rückhaltebecken. Schuld war also am Unfall die Bürokratie. Noch schlimmer als die Darstellung stößt den Kritikern und Kritikerinnen allerdings die Tatsache auf, dass das Stück aus Baden vom Verband der deutschen chemischen Industrie finanziert wurde. Die Chemiegiganten zahlten immerhin 700.000 DM von insgesamt 1,5 Millionen Mark Produktionskosten. Dass die chemische Industrie bei diesem Einsatz auch einen maximalen Erfolg will, kann Mensch sich denken. Bevor sie die Patenschaft großen Herzens übernahm, werden die Herren der weißen Industrie bestimmt mal einen Blick ins Drehbuch geworfen haben. Nun hier ein Auszug.
Also ehrlich, Herr Doktor, ich muss ja amtlich den Mund halten, aber ganz privat, ich habe Angst vor der Chemie. Wissen Sie, überall ist Gift, ist Chemie. Obst, Gemüse, alles bespritzt, alles Chemie.
Stimmt, ich will Ihnen mal erzählen, warum. Wir haben rund 5 Milliarden Menschen auf der Welt. Die Hauptnahrung aller Menschen besteht aus Kulturpflanzen. Ohne Kunstdünger würden diese Kulturpflanzen, jedenfalls in der Menge, wie wir sie brauchen, nicht wachsen. Wir, die Chemie, könnten theoretisch dafür sorgen, dass alle Menschen ausreichend ernährt werden.
So, und nun noch ein weiteres Stück.
Ich weiß nicht so recht. Unheimlich ist mir die Chemie doch allemal. Aber der Kaffee ist jetzt fertig. Ein guter Kaffee. Da ist keine Chemie drin, gell?
Tut mir leid, ohne Chemie keine Kaffeemaschine, keine Tassen, kein Filterpapier.
Alles Chemie?
So stand es im Stück. Dass die Chemie mit dem Theaterstück zufrieden war, zeigt schon der Bericht im Chemie-Report. Dort heißt es wörtlich, im Dialog mit der Öffentlichkeit sei das Theater zwar der mühsamste Weg der Kommunikation, aber auch der erfolgversprechendste. Annette Greve, die Direktionsassistentin des Theaters im badischen Emdingen, kann in ihrem Stück keine Chemielastigkeit entdecken. Sie wollte das Thema nur objektiv darstellen und in Diskussion mit den Schülern und Schülerinnen treten.
Es wird hier ja ein Weg aufgeführt, eben wie was in die Wege geleitet wird, wenn was passiert in einem Chemieunternehmen. Und es werden hier alle Standpunkte dargestellt, Standpunkte von dem Ministerium, Standpunkt von dem Chemieunternehmen und Standpunkt der Umweltschutzseite. Und das wird eben, ohne irgendwelche Schuldzuweisungen zu geben, wird das auf die Bühne gebracht und wird dann eben nachher zur Diskussion gestellt für die Jugendlichen und für das gesamte Publikum. Wir haben ja, das Stück ist so aufgebaut, dass man sagen kann, der erste Akt ist das Stück und der zweite Akt ist die Diskussion. Also es ist ganz wichtig, nachher mit den Schülern noch zu diskutieren.
Frau Greve zeigt sich allerdings erstaunt darüber, dass die öffentliche Diskussion erst jetzt nach 120 Vorstellungen des Herrn Bleule erfolgt. Lag es vielleicht daran, dass die Sinne der Lehrerinnen und Schülerinnen nicht mehr so geschärft sind wie früher zu Zeiten von Wiel und Fessenheim? Haben die Menschen schon nach 3 Jahren Sandow vergessen? Bei der GEW in Freiburg und Emdingen sind bisher noch keine Beschwerden über dieses skandalöse Stück eingegangen. In Freiburg hatte der GEW-Vorsitzende von diesem Stück gar noch nichts gehört. Obwohl es hier in Freiburg genauso wie an vielen anderen Schulen Baden-Württembergs schon über die Bühne gegangen ist. Aber jetzt, wo Sie von der Existenz des Stücks wissen, ist die Empörung groß. Der Grüne Jürgen Rochlitz reichte beim Stuttgarter Landtag wegen dem Theater sogar eine kleine Anfrage ein. Das kleine badische Kammerschauspiel reitet jedoch ungeachtet all dieser Aufregung auf einer Woge des Erfolgs durch die BRD. Weitere 130 Vorstellungen stehen auf dem Programm. Mal sehen, ob sich jetzt die Menschen an vergangene Katastrophen erinnern. Immerhin wissen sie jetzt doch, warum es in dem Stück geht und auf wessen Seiten die Schauspielerinnen stehen.
Den Häuslebauern geht es gut. Aus einem Presseinfo der Bausparkasse entnahm ich heute Morgen wahre Freudenjauchzer. Dort ist zu lesen, die rege Nachfrage nach Wohnraum, die gestiegenen Mietpreise und die staatliche Förderung machen Investitionen in den Immobilienmarkt so interessant wie selten zuvor. Bauherren brauchen sich keine Sorgen darüber zu machen, dass die derzeitige Situation auf dem Wohnungsmarkt nur eine vorübergehende Erscheinung darstellen könnte. Weiter wird in dieser Mitteilung ein Bedarf von 5 Millionen neuen Wohnungen und ein gewaltiger Wertzuwachs durch eine Preissteigerung bis zum Ende dieses Jahrhunderts vorausgesehen. Das Resümee der Meldung, eigener Herd ist Goldes wert. Sorgen machen müssen sich aber die, die keinen eigenen Herd besitzen und vor dem Problem stehen, diesen nun auch noch zu verlieren. Das Sozialamt befasst sich jährlich mit 700 Fällen von drohendem Wohnraumverlust. 119 Mal wurde im letzten Jahr die Zwangsräumung angesetzt. 27 Wohnungen wurden tatsächlich geräumt. 57 Räumungen wurden verhindert. Die übrigen Betroffenen fanden aus eigener Initiative eine neue Bleibe. In 20 Fällen von Räumungen verschwanden die Betroffenen schlicht, tauchten bei Freunden und Verwandten unter. Die Tendenz beim Wohnraumverlust ist steigend. Immer mehr werden vor die Tür gesetzt. Ursache für den Rausschmiss sind in den meisten Fällen Mietschulden. Auch die sogenannte Mietwidrigkeit, also Verstöße gegen Hausordnung oder Mietvertrag, führen zu fristloser Kündigung. Neuerdings wird vom Vermieter immer häufiger auch der Eigenbedarf angemeldet. Weigert sich der Mieter, die Wohnung zu verlassen, kommt es zur Räumungsklage und anschließend zur Zwangsräumung. Das Sozialamt versucht, diesen Teufelskreis so früh wie möglich zu durchbrechen und die Situation umzubiegen. Früherkennung ist dabei ein wichtiges Mittel zum Erfolg. Das bedeutet jedoch, dass die Betroffenen selbst einiges an Eigeninitiative aufbringen müssen, sich selbst beim Amt um Hilfe bemühen müssen, bevor der Stein ins Rollen gekommen ist. Oft hängt aber Kündigungsgrund und die Flucht in die Resignation eng zusammen und die Betroffenen scheitern eben an ihrer Unfähigkeit, ihre Probleme in die eigenen Hände zu nehmen. Das Sozialamt erfährt dann erst wenige Tage vor der Zwangsräumung von dem Fall. Durch die Übernahme der Mietschulden kann das Sozialamt den Rausschmiss in manchen Fällen verhindern. Ist es dazu nicht bereits zu spät oder reichen die Bedingungen nicht aus, versucht das Amt, Ersatzwohnraum zu schaffen. Der ist allerdings so gut wie nicht zu haben bei der derzeitigen Wohnraumsituation. Die vorläufige polizeiliche Beschlagnahmung der Wohnung ist auf ein halbes Jahr befristet und somit auch keine Lösung. Am Ende der Spirale steht schließlich das Obdachlosenheim. Dorthin sollte auch der 38-jährige Mieter umgesiedelt werden, der am Donnerstagmorgen bei einer selbstverursachten Gasexplosion ums Leben kam. Er hatte seine Miete an die städtische Siedlungsgesellschaft nicht mehr überwiesen und stand bereits zum 5. Mal vor einem Zwangsräumungstermin. Dieses Mal hätte er seine Wohnung endgültig räumen müssen. Das Sozialamt hielt als Ersatzunterkunft einen Platz im Obdachlosenasyl bereit. Der Mann, der seit einiger Zeit in freiwilliger psychologischer Behandlung war, entzog sich diesem Umzug durch Manipulationen an der Gasleitung, die zu seinem Tod führten. Ob andere Möglichkeiten zur Lösung des Problems als die der Zwangsumsiedlung in das Obdachlosenheim zur Debatte gestanden hätten oder warum die Früherkennung in diesem Fall nicht funktionierte, denn das Sozialamt stand bereits seit Jahren mit den Betroffenen in Kontakt, konnte ich leider nicht erfahren. Das Sozialamt hüllte sich in Schweigen. Auch warum der Mann nicht vielmehr in ein Umfeld gebracht werden konnte, das seinen psychischen Problemen eher entgegengewirkt hätte, als gerade ein Obdachlosenasyl, wurde mir nicht beantwortet. Von Seiten des Dezernats für Soziales und Gesundheitswesen erfuhr ich, dass die Einweisung in eine therapeutische Einrichtung nur dann vorgenommen werden kann, wenn der Betroffene sich selbst oder andere gefährdet. Dieser Tatbestand ist nun allerdings eingetreten.
Und nun sind wir am Ende der Sendung und jetzt fehlen eigentlich nur noch die Veranstaltungshinweise. Hier schon der erste Veranstaltungshinweis. Am Samstag findet ab 19 Uhr im Haus der Jugend ein Frauenfest statt. Auf dem Programm stehen die Trommlerinnengruppe Jazz mit Hanan Schilling und Marianne Hall sowie So weiter wird auch Lisbeth Felder auftreten. Veranstalterinnen sind Linke Liste, Friedensliste, Terre des Hommes, Wildwasser und die Ausländerinitiative. Also nochmals Frauenfest am Samstag im Haus der Jugend, Beginn 19 Uhr.
Und ein Veranstaltungshinweis für heute Abend, nämlich um 20 Uhr, findet im Waldkirche Jugendzentrum eine Diskussionsveranstaltung statt, und zwar läuft die unter dem Titel Vom Asylantrag zur Abschiebung. Und dort wird ein kurzer geschichtlicher Abriss über die Entwicklung der bundesdeutschen Asylpolitik von 1950 bis 1990 gegeben. Dort wird aus Quellinformationen ein allgemeiner Überblick gegeben und es wird versucht, die Informationen dann noch politisch zu bewerten. Und dann wird auch noch eine Diskussion stattfinden, die mit dem Publikum gemacht werden soll. Verantwortlich ist die Politik- und Kulturgruppe Waldkirch. Und dazu noch ergänzend wird in den nächsten Tagen in Freiburg und Umgebung ein offener Brief an die zentrale Abschiebungsbehörde auslegen. Und zwar geht es da wieder um den Fall des kurdischen Flüchtlings Yusuf Gedik. In diesem offenen Brief wird die sofortige Erteilung einer Aufenthaltsgestattung und damit die Auszahlung der Sozialhilfe an Yusuf Gedik gefordert. Keine Abschiebung von Yusuf Gedik und seine Anerkennung als politisch Verfolgter. Dieser offene Brief liegt in vielen Buchläden und öffentlichen Räumen aus und ihr könnt dort unterschreiben und damit diesen offenen Brief unterstützen.
Ja, und jetzt noch ein weiterer Hinweis. Das Café der internationalen Solidarität in Infoladen, Ecke Stühlingerstraße, Klarastraße, veranstaltet am Sonntag um 14 Uhr ein kurdisches Neujahrsfest. Gezeigt werden Filme über Kurdistan sowie eine Diskussion und Kaffee trinken gemeinsam. Es wird sich daran anschließen. Also nochmal. Kurdisches Neujahrsfest am Sonntag um 14 Uhr im Infoladen, Ecke Klarastraße, Stühlinger Straße. Veranstaltet wird dies vom Café der internationalen Solidarität.
Ja, ihr habt jetzt heute wieder ein recht volles Tagesinfo von Radio Dreieckland gehört. Dies ist leider nicht jeden Tag so und deshalb will ich hier an dieser Stelle doch nochmal ganz deutlich sagen, dass alle Menschen aufgerufen sind, die Zeit und Interesse haben und denen es wichtig ist, mitzuhelfen beim Radio Dreieckland Tagesinfo, dass die hier vorbeikommen und sich melden und einfach mal ausprobieren, wie es ist, Info zu machen, zum Beispiel am Freitag oder auch an jedem anderen Wochentag. Und zwar sind wir jeden Tag erreichbar unter der Telefonnummer des Studios natürlich, 31028, während unserer Sendezeit von abends 18 Uhr bis 19 Uhr, also jetzt zum Beispiel, oder dann eben unter der Telefonnummer unseres Infobüros, die ist 32324. Und es gibt natürlich auch noch eine dritte Möglichkeit, ihr könnt hier vorbeikommen bei Radio Dreieckland in der Adlerstraße 12 und euch erkundigen, euch anschauen, wie wir arbeiten und was wir alles so machen. Ja, und das war mal wieder
Nachrichten von Radio Dreieckland.